Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Jochen Siegert. Ein Tag, zwei Bühnen, eine Mission. Europas Finanzsystem wieder stark machen. DigiFin 26 am 10. November im Kosmos Berlin. Politik, Finanzwirtschaft und Tech an einem Ort für einen Tag, der die Richtung gibt. Wir reden über die großen Linien der nächsten Jahre, über Resilienz und Vertrauen, über Innovation und Souveränität, über Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Jahr schon bestätigt und mit dabei Thomas Jatzombek aus dem Digitalministerium, Steffen Jentsch von der Solaris, Mark Branson von der BaFin, Fritzi Köhler-Galb von der Bundesbank und Simone Löfgen von der Commerzbank, um nur einige zu nennen. Auf zwei Bühnen die großen Diskussionen und die konkreten Lösungen und in der Netzwerkfläche die Kontakte, aus denen vielleicht morgen Projekte werden. Und zum Finale wird es festlich. Der Award Fintech des Jahres holt die Pioniere und die jungen Talente der Branche gemeinsam auf die Bühne. Also, worauf wartet ihr? Sichert euch euer Ticket für die DigiFin 26 und mischt euch ein in die Debatte, die unsere Finanzzukunft prägt. Ihr wollt aktiv und visibel vorangehen? Dann werdet Partner oder Sponsor und gestaltet die Agenda von Anfang an mit. Mehr Infos auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Ich habe heute eine spannende Rolle, einen spannenden Gast und eine neue Konstellation zusammen mit Julian. Hallo Julian, wir haben noch nie einen Podcast zusammen gemacht, oder?
Ja, moin. Nee, ist unser erstes Mal. Ich freue mich sehr.
Und als Gast haben wir uns Christian Pirkner dazu geholt von Bluecoat Emsa und wollen mit ihm nochmal ein Review machen im Vergleich zu dem Podcast, den wir in der Vergangenheit mit ihm gemacht haben, wo wir bei der Interoperabilität stehen. Und insbesondere habe ich noch im Hinterkopf eine tolle Präsentation von ihm beim EHI-Kongress, wo er auf einem Slide, ich weiß gar nicht, wie viel individuelle kleine Videos hatte, wo er bei Aldi, Lidl, Edeka, DM und Co. Überall mit NFC bezahlt hat, ohne dass er dann eigentlich Akzeptanz hat, aber es trotzdem irgendwie funktionierte. Deswegen erstmal hallo Christian.
Hallo ihr zwei, freut mich sehr, danke.
Ja, schön, dass du mal wieder im Podcast bist und in der mit dem unternehmerischen Mindset in der teilweise sehr bürokratischen und verrückten Payment-Welt da auch eine nette, erfrischende Stimme jedes Mal bist. Und von daher freue ich mich auf den Podcast. Wie geht's dir?
Ja, geht gut. Der Sommer ist da, da verlangsamt sich in Europa alles. Also kann man mehr nachdenken und mehr bauen. Alles gut.
Ja, lass es vielleicht mal erstmal anknüpfen zu dem Punkt, den ich gerade eben brachte bei dem EHI-Kongress. Was hattest du denn da gezeigt und wie hast du es denn gemacht?
Ja, beim EHI, das war ja vor wenigen Monaten, haben wir die Interoperabilität live gezeigt. Das Wort ist ja heute in aller Munde und wir haben schon viele Jahre natürlich an diesem Thema gearbeitet und da konnten wir live zeigen, wie wir im Großteil Deutschlands, Großteil Europas, aber jetzt auch Großteil der Welt mit Bluecoat zahlen können, mit NFC, da wo das am meisten verbreitet ist, also in der westlichen Welt, aber auch mit QR-Code in der östlichen Welt. Und das war eben ein Live-Display bei, ich glaube, es waren 40, 50 von den Kollegen, die dort gesessen sind, bei deren Terminals Tapping in ihre Welt.
So, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass du irgendeine Akzeptanz, die da heute schon da ist, nutzt, also sei es Alipay Plus oder sei es JCB, Mastercard Visa, Fragezeichen, um dann darüber ein Routing zu ermöglichen zu allen anderen Zahlverfahren. Und letztendlich, du hast so Multi-Zahlverfahren auf der Issuing-Seite auf der einen Seite und Multi-Zahlverfahren auf der Akzeptanzseite auf der anderen Seite. Und dann quasi wie so eine Spinne im Netz baust du die Connectivity.
So ist es. Begonnen hat das eben im 2019, als wir die Emsa gegründet haben. Also da war schon klar, wenn wir Europäer europäisch bezahlen wollen, dann müssen wir die Netze nutzen, die es gibt. weil ein Blick in Polen wird auf Blick nicht verzichten und ein Bisum in Spanien wird auf Bisum nicht verzichten. Also haben wir losgelegt und uns angeschaut, wie diese Systeme technisch funktionieren. Einige sind sogenannt Single Message, Dual Message. Also es hat schon Unterschiede in unterschiedlichen Reifegraden. Aber es wurde dann schnell klar, das kann man abstrahieren und etwas bauen, wo zwei Schemes miteinander so kommunizieren können, dass sie die wichtigen Informationen über die Transaktion austauschen. Das haben wir dann gebaut. Ein Jahr später oder ich glaube anderthalb Jahre später haben wir das dann auch live zeigen dürfen. Also mit Bluecode zum Beispiel habe ich in Italien bezahlt. Wie funktioniert das? Ich nehme das eine, das zahlende Scheme, scanne den QR-Code im Empfängerland. Jetzt sind das zwei unterschiedliche technische, rechtliche, kommerzielle Plattformen. Aber man kann die Daten so austauschen über die Transaktion, dass der Zahler sieht, Caffè Francesco 12 Euro und er auch diese Transaktion im Zahlersystem bestätigt. Der Händler bekommt einen Beleg mit der Akzeptanz vom lokalen Scheme Bankomat. Der muss nicht wissen und muss nicht verstehen, dass der Zahler aus Deutschland kommt. Das haben wir gebaut. Das hat dann schön funktioniert in der Schweiz, in Italien. Und auf dieser Grundlage haben wir dann seit dieser Zeit weltweit, ich glaube, jetzt sind es über 60 Schemes angehängt, dazu eben circa 30 in Asien und jetzt 30 im Rest der Welt. Das heißt, die Möglichkeit, in ein fremdes Netz zu bezahlen. Für den Zahler bleiben das alles Bluecode, europäische Transaktionen. Auch für unsere Banken sind das europäische Transaktionen nach europäischen Regeln und europäischen Commercials. Aber richtig, für den Händler nutzen wir ein bestehendes Akzeptanzsystem, mit dem wir dann diese sogenannten Payment-Roaming-Verträge gemacht haben. Genauso funktioniert es auch. Das heißt, ich kann heute bei vielen deutschen Händlern dreifach bezahlen. Also ich zeige den einen Code oder den anderen Code oder tap ans Terminal und entweder geht das über Singapur oder über Chicago oder bleibt in Europa. Es wird auf alle Wege funktionieren. Das ist Roaming.
Und wie erkennt der Kunde, dass er da bezahlen kann?
Super Frage. Ja, das ist das Schwierigste, weil Roaming gibt es heute nur bei den SIM-Karten. Das heißt, wenn ich heute mit der SIM-Karte, bevor ich abfliege, auf Airplane-Mode gehe im Flugzeug, wenn ich dann lande, Airplane-Mode ausschalte, dann connectet die SIM mit GSM und fragt nach Funkmasten und bekommt die Antworten zurück. Vodafone Italia, Telekom Italia, dann sehe ich die Netze. Häufig stellen wir das bei unseren Telefonen ein, dass es automatisch ihr verknüpft. Weil mir als der ich telefonieren will, ist das ja eigentlich alles ganz egal. Hauptsache es geht. Und wir haben diese Analogie genommen. Also wenn ich in unserem Technologie, im Bluecode Stack irgendwo lande, dann wissen wir, welche Netze sind hier besonders stark. Und wir zeigen den Kunden an, die Logos der Akzeptanz Schemes, die hier gut sind. Also ich bin in Hongkong gelandet. Dann kommt, wenn ich Airplane Mode ausschalte, ich telefoniere im, keine Ahnung, wurde von Hongkong Netz, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, und ich kann zahlen, wo immer ein Händler Alipay Hongkong drauf hat oder ChangiPay in Singapur oder PhonePay in Nepal oder PayPay in Japan. Das heißt, wir versuchen durch die Interaktivität am Mobiltelefon den Kunden den Kontext zu sagen, willkommen in dem Land. Hier kannst du tappen oder scannen, wo immer du diese Logos siehst.
Das heißt, ich muss auf das Logo achten und ihr habt aber keinen Händler. Also ich kann nicht irgendwie so Google Maps sagen, nach dem Motto, hier habe ich hier die Händler um die Ecke, da kann ich bezahlen.
Ja, es baut sich jetzt auf. Also wir haben es live gestellt in zumindest mal jedem Euro-Land. Kann man das nutzen und sich anmelden und ausprobieren. Und wir haben natürlich, jetzt baut sich eine Map auf, ja, mit grünen, orangen und roten Punkten. Aber die grünen Punkte ist, da ging die Roaming-Transaktion end-to-end durch. Und da sehen wir natürlich den Händlernamen, die Geolocation. Also jetzt baut sich jeden Abend, wenn ich schaue, sehe ich mehr und mehr Punkte auf der Welt verteilt, wo wir mit Bluecode akzeptiert sind. Und natürlich, je mehr Volumen kommt, umso klarer wird diese Map. Und umso mehr sehen wir auch, ob Leute bei einem bestimmten Händler lieber mit QR-Code Bluecode bezahlen oder mit Bluecode tappen. Dann sind wir auch wieder spannend zu sehen, gibt es vielleicht Leute, die lieber scannen, lieber Leute, die tappen. Also da werden wir noch viel lernen und lernen wollen und müssen, wenn da jetzt die Echtdaten aus der ganzen Welt eintrudeln, damit wir unser Akzeptanzstellennetz mal besser kennenlernen. Weil es sollte uns gelingen, mit Ende Sommer dass Blue Code an mehr Händlern akzeptiert ist als die Visa selbst. Und das natürlich, weil wir über 60 Schemes jetzt angedockt haben und die haben natürlich zusammengerechnet, richtig dichte, große Netze.
Ich muss ja gestehen, ich bin ja hier zwischen zwei Payment-Nerds und das habe ich auch im Vorgespräch durchaus gemerkt, aber ich habe auch noch zwei, drei Fragen mal mitgebracht. Zum einen, jetzt verstehe ich auch immer, warum du mir bei jeder Messe immer sagst, boah Julian, guck mal hier, machst wieder die Länderkarte auf, guck mal, wir haben wieder das und das Land mit dabei, um eigentlich genau eure Nutzer auch dazu zu bringen, am Ende des Tages, wenn sie dort bei einem Flughafen aussteigen und den Airplane-Modus ausschalten, dass Blue Code denen sagen kann, hier, kannst mit bezahlen, achte auf folgendes Logo. Finde ich sehr smart und ganz spannend. Plus jetzt aber auch nochmal, ich muss ja vielleicht nochmal einmal die Runde zurückdrehen, weil wir nachgeguckt haben, wann wir das letzte Mal oder eben gesprochen haben, wann wir das letzte Mal den Podcast ja geführt haben. Das war zu der EM damals, wo ihr ja genau dann auch mit Alipay Plus das ganze Bezahlsystem oder Bezahlkonstrukt ja aufgebaut habt und unterstützt habt. Das würde mich zum einen nochmal interessieren, es war so ein bisschen davor, also wie verlief das und was ist eigentlich seit der Zeit auch passiert?
Ja, super, genau so war es. Wie gesagt, begonnen hat die Roaming-Idee mit der Emser Gründung, also viele Jahre davor. Dann waren wir auch live mit zwei unserer Kollegen, aber in Europa etwas live zu setzen mit Systemen, die Banken gehören, sagen wir es mal nett, ist nicht besonders einfach. Ja, das heißt, wir haben dann schnell gemerkt, es wäre jetzt alles da, die Card-Schemes Europas, ja, und die Alternative-Schemes einfach anzuschließen, um diesen europäischen flächendeckenden Teppich zu bauen. Da gab es Stockungen, das war eben nicht so leicht. Die europäischen Kollegen sind da vielleicht nicht so schnell wie die vom Ausland. Und deswegen haben wir dann in der Europameisterschaft Alipay Plus waren wir im Austausch, die hier in jedem Stadion in Deutschland Akzeptanz zeigen wollten und haben gesagt, die Akzeptanz ist leicht, das machen wir Ihnen gerne, aber spannender ist es, wenn wir Ihr System an diese Europabrücke, diese zentrale Brücke, die wir gebaut haben, anschließen, um einmal in Deutschland zu schauen, ob man dann auch mit Blue Code bei der EM bezahlen kann. Das heißt, in Europameisterschaft war der erste Roaming-Transaktion skurrilerweise mit Blue Code ins Alipay-Netz im Bayern-München-Stadion. Also eigentlich skurril, wofür routen wir die Transaktion nach Singapur und zurück? Aber das war so der erste Gehversuch, um zu lernen, wie das funktioniert. Und als das gut funktioniert hat, haben wir natürlich in der Zwischenzeit gesagt, so jetzt machen wir es gleich global und machen das in 58 Ländern und jetzt sind es dann über 100, dass wir wirklich alles anschließen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das heißt, in den anderthalb Jahren haben wir dann in der Tat 130 Millionen Händler indirekt anschließen können. Aber das war der Beginn, die EM in Deutschland.
Und wie viele Kunden nutzen das jetzt? Also wie viele Transaktionen habt ihr da über die Systeme laufen?
Wir sind ja weiterhin eine B2B2C-Firma. Also man kann sich schon an den Kopf greifen, weil wir machen das jetzt schon so lange. Und als B2B2C-Firma brauchst du einen B, der das zum C bringt. Also die Idee ist immer noch die gleiche. Wir haben jetzt einen europäischen Weg zu bezahlen, der in Europa, aber auch weltweit funktioniert. Das heißt, es ist weiterhin jedes europäische Scheme eingeladen, diese Plattform zu nutzen oder auch jede europäische Bank. Also wenn ich heute ein europäisches Kreditinstitut bin, kann ich mich an diese Plattform anhängen und kann dann weltweit mit dem Girokonto bezahlen. Also weiterhin ist die Idee die gleiche B2B2C. Wie gesagt, in Europa ist uns das nur mittelmäßig bis gar nicht geglückt, ja, weil viele Banken immer wieder neue Systeme finden. Also über die letzten 10 Jahre habe ich schon, ich weiß es gar nicht, 20 solche Gehversuche gesehen. Das heißt, deine Frage, wie viel nutzen es? Das sind jetzt User, die einfach unsere App runterladen. Das ist nicht unser Ziel, aber es geht jetzt für jeden. Was wir machen gerade ist, wir bauen die Technologie in Wallets ein. Und das müssen nicht unbedingt europäische sein, denn in den letzten 9 Monaten wurde klar, dieser Wunsch nach Resilienz und nach einem Plan B, der unabhängiger ist, dieses von den Vereinigten Staaten, der ist weltweit da. Das ist kein europäischer Wunsch only. Es wurde ganz schnell klar, als wir das live gesetzt haben, dass in Asien, in Afrika, in LATAM, in Middle East unglaublich viel Wunsch ist, einen resilienten, souveränen Zahlweg haben, der neutral jeweils in alle Netze reinzahlen kann und nicht unbedingt alleinig abhängig ist vom Duopol, das den Job super gut macht und das auch gerne mitmachen kann. Also, aber der Wunsch ist ein globaler Wunsch. Das heißt, wir sind stark daran, international diese Technologie dann zu vertraten.
Aber konkret nochmal, wie viel drauf sind, willst du nicht sagen?
Jetzt sind wahrscheinlich drauf 50.000 mal in unserem eigenen Ding. Insgesamt bei unserem System wahrscheinlich an die Millionen, zwischen 500.000 und 1 Million, aber die kommen eher aus dem Handel. Also die roamen nicht, sondern die zahlen ganz traditionell im eigenen Netz. Die Roaming-Idee ist für uns auch brandneu und bis dato haben wir das bei keinem Issuer oder bei keiner Wallet integriert. Diese Projekte laufen gerade. Also spannend wird für uns das zweite Halbjahr, wenn wir es dann mal so einbauen. Ne?
Ich bin ja da jetzt kein Experte, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, du sagst, wir nehmen alle auf, wie aufwendig ist so ein Prozess, dass ihr jetzt sagt, da kommt ein neues Scheme, neues Land wird freigeschaltet?
Wir machen es natürlich jetzt schon, also Gründung war vor 5 Jahren, wir machen es jetzt schon länger. Die Teams bei mir in der Firma, die Juristen, aber auch die Techniker, die Ops und die Commercial Guys sind da schon sehr abgestimmt. Die gesamte EMSA-Idee und jede Zeile Code und jeder Vertrag kommt von Bluecode-Team. Aber nicht, weil wir irgendwie da besser wären, sondern weil wir eben eher aus der Privatwirtschaft sind, also nicht von Banken, hatten wir die Zeit, die Ressourcen und die Mission, darf man fast sagen, das zu tun. Das heißt, wie lange dauert es? Ein neues Scheme kommt auf uns zu oder wir. Also wir suchen ja auch, wo haben wir noch Löcher im Netzwerk. Und dann gibt es die 3 Workstreams. Der juristische, wir müssen die Scheme-Regeln des anderen gut verstehen, um den Roaming-Vertrag zu machen. Da haben wir natürlich jetzt schon Templates nach so vielen Installationen, wie das zu funktionieren hat. Und da orientiert sich meist das andere Scheme an unserem Setup, weil wir das doch als erste und am weitesten bis jetzt gemacht haben. Dann kommen die Techniker. Ja? Da müssen wir genau verstehen, was ist das für ein Ski? Ist das ein QR-Code, NFC, beides? Ist es sogenannte Single Message oder gehen da Dual Messages durch die Gegend? Wie oft sind Cut-Off-Zeiten, Latencies? Also das ist ein Fragenkatalog, wo wir genau verstehen müssen, welche Daten fließen. Und dann wird es an die Schnittstellen angedockt. Und kommerziell ist auch natürlich super spannend, wie viel gibt ein Akzeptanznetz eigentlich her? In vielen Ländern sind die sehr günstig. Dann kann nur wenig wieder zurücktrickeln ins Zahlerscheme. Aber in manchen Ländern ist es nicht so. Und das haben wir dann auch über die Roaming Agreements. Gut, wie lange dauert's? Das sind teilweise, wir schalten jetzt 3 Länder hoch in den nächsten 30 Tagen. Große Länder, das ging literally wenige Wochen. Aber der Grund ist, weil wir da schon mit Frameworks bei den Partnern drin sind. Ein ganz neues Land von scratch, das dauert schon 3 bis 6 Monate sicher. Wenn es Europa ist, würde ich es verdoppeln oder verdreifachen.
Aber dann müsst ihr eigentlich mal umbenennen von EMSA in GEMSA, weil ihr seid jetzt global, oder?
Ja, im Prinzip jetzt ist es der Not entsprochen, wurde jetzt ja ein Global Network draus, das stimmt. Und ja, skurrilerweise, wir haben sicher mehr Akzeptanz in Japan und Nepal und Hongkong und Singapur und USA als in Frankreich, ist richtig. Also von dem her, wir Europäer können jetzt mal europäisch bezahlen im Ausland, aber in Europa, also in Österreich, ich nutze es die ganze Zeit für mich selbst, bin ich bei 75% aller Händler kann ich mit Bluecode bezahlen. Deutschland würde ich da niedrig einschätzen, 60, 65. Also da haben wir noch viel zu tun. Aber richtig, es wurde jetzt eine sehr globale Idee daraus, schneller als wir dachten. Also wir dachten, das ist ein europäischer Wunsch, wir bauen das mit und für Europa. Aber in den letzten 9, 12, 18 Monaten war klar, dass da sind die globalen Player viel schneller. Also eine Alipay Plus, eine Discover Networks. Wir haben auch jetzt MOU gezeichnet mit China UnionPay, also ich war in Shanghai und mit dem Team dort, das sind unfassbar gute Leute mit unglaublicher Geschwindigkeit, mit Verständnis, wie das funktioniert, mit einer Kultur, die auf Win-Win ausgelegt ist. Also das macht allen Unterschied. Und wenn es mich nicht täuscht, heute am Morgen zeichnen wir noch ein Scheme. Also ausländisches geht es doch viel schneller. Ja, das ist so.
Wenn ich jetzt irgendwie ein neuer Player im Payment bin, vielleicht der eine oder andere Stablecoin, ist es doch eine perfekte Steilvorlage, um relativ schnell globale Akzeptanz herbeizuführen.
Ja, genau so ist es. Also wir haben in den letzten 6 Monaten ist das eher wirklich tolle Inbound-Gespräche mit Stablecoin-Operators. Wir haben auch schon an die Plattform angehängt. Also ich war schon mit Anycoin on Anychain in unserem Netz bezahlen. Das war gerade neulich in Zürich, das Point Zero Forum. Das ist auch, da waren viele Stablecoin-Operator da, Tether und Circle und Paxos und wie sie alle heißen, auch die Kollegen da aus Frankreich und Quivalis. Und da bin ich an Paradeplatz zu Lind und Sprüngli und habe mit USDC und EuroC und allem möglichen in Realtime bezahlt. Also ja, richtig. Wir können jede Funding Source ans Roaming-Netz anhängen. Das heißt, Ziel muss sein, dass wir mit jeder Währung und jeder digitalen Währung weltweit bezahlen können. Und das ist auch schon da oder das wird auch gelingen, da ist kein Zweifel. Ja.
Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Wir haben ja mit EMSA und Europa und jetzt ist ja auch Vero irgendwann auf die Idee gekommen, dass Interoperability gut ist, obwohl man es Monate, Jahre lang komplett bekämpft hat, die Idee und gesagt hat, völliger Quatsch. Haben wir ja da eine tatsächliche Integration auf der europäischen Ebene. Jetzt höre ich aber zwischen den Zeilen, dass die dann doch wieder irgendwie ihr eigenes Ding machen wollen und das, was eben gebaut ist, irgendwie versuchen nachzubauen. Wie ist denn da jetzt der letzte Status? Weil wir haben ja eigentlich in dem Kontext sehr gut und sehr agil gestartet. Geht das so weiter oder sind wir da plötzlich wieder im Wasserfall?
Das werden jetzt die nächsten 6, 12 Monate zeigen, aber Stand heute, richtig, haben die Italiener, Spanier und Portugiesen, also Bancomat, Bizum und Ambiway, diese Europa-Projekt hochgefahren. Da ging es und geht es zur Zeit nur um Peer-to-Peer, also nur. Das ist ein Peer-to-Peer-Interoperability-Produkt. Wir von unserer Seite, also von Bluecode-Seite über die EMSA, haben die Schnittstellen dafür definiert und gebaut. Wir haben auch den Hub dafür gebaut. Das heißt, wenn heute ein Italiener eine spanische Telefonnummer eingibt oder eine portugiesische, dann läuft das über den gleichen Central Hub, den wir nutzen für die weltweite Zahlung am Point of Sale. Also ist das gleiche Plattform. Und richtig, das funktioniert, ist heute in Produktion, dass Peer-to-Peer hier Interoperability läuft. Was jetzt passieren wird, ist auch, dass Vero auf die Idee gekommen ist, dass Interoperabilität sinnvoll sein kann, wird das Ganze vergrößert. Und da hast du recht, da ist jetzt die Idee, dass man das formell nochmal hochfährt. Und ja, da wird man sehen, ob man Build or Buy, aber ich vermute, ja, dass man da alles nochmal gründlich neu bauen möchte. Ja, das ist wahrscheinlich das Ziel.
Das heißt, man baut Infrastruktur nach, die heute schon da ist, nur weil man nicht notwendigerweise daran beteiligt ist.
Den letzten Satz weiß ich nicht. Wir haben eigentlich sowohl bei Bluecode als auch jetzt bei diesem zentralen Hub immer befürwortet, dass das nicht nur uns gehört oder sogar gar nicht. Also für den Hub, das hatten wir schon vor 4 Jahren ausgecarved in eine eigene rechtliche Instanz, in eine eigene Cloud-Instanz, dass das nicht vermischt wird mit unserem Scheme. Also da stand und steht die Einladung seit 4, 5 Jahren, dass da jeder sich beteiligen kann. Es geht auch nicht um die Beträge hier. Es geht uns darum, dass wir in Europa endlich etwas Sinnvolles, was echte Menschen Probleme löst, live setzen. Also ich bin zwar Europäer, aber ich habe mein Leben lang in San Francisco gearbeitet. Mir war das nicht bewusst, dass man in Europa dermaßen die Mission von allen von uns muss sein, dass echte Menschen unsere Produkte echt nutzen, weil wir ein Problem besser lösen als die bestehende Lösung. Dafür bauen wir seit einer Dekade rum. In Europa dann sowas live zu setzen mit den beteiligten Partnern ist nicht einfach. Also wenn ich jetzt untertreiben darf. Deswegen ja, es kann uns gut passieren, dass man das alles nochmal von Neuem baut. Generell haben wir so einen Hang, neu zu bauen. Und du erinnerst dich, vor 10 Jahren war es noch Giro Go und dann hat man gesagt, nein, das ist keine gute Idee und hat Giro Pay gebaut für Online-Zahlungen. Da hat man kurz versucht, Giro Pay QR, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ich war da mittendrin, dann war Giro Pay Mobile ein Kurzversuch und dann, wenn du dich erinnerst, hat man gesagt, nein, jetzt brauchen wir Peer-to-Peer und hat gesagt, jetzt machen wir Quid. Und dann haben die gleichen Gremien und die gleichen Menschen gesagt, jetzt machen wir eine neue Marke mit Peer-to-Peer. Und als das dann halbwegs funktioniert hat, eben nur halbwegs, weil wieder eine Spaghetti-Katastrophe meiner Ansicht nach, hat man gesagt, jetzt brauchen wir den Quid for Business. Also ob ihr euch noch erinnert, da waren die QR-Codes bei den Zahnärzten und bei den Massagetherapeuten. Das war zumindest die Idee. Dann hat man gesagt, na, das machen wir jetzt auch nicht, jetzt machen wir Pay Direct. Jetzt fangen wir noch einmal von vorne an. Dann ging dieses Geschichte los, alle Zeitungen schon wieder. Jetzt kommt der Versuch. Und dann hat man ja jahrelang die nächste Plattform gebaut. Dann hat man versucht, die Dinge zu integrieren. Erinnert euch noch an #DK. Da hat man sich dann 1-2 Jahre da zurückgezogen, um zu philosophieren, wie man diese ganzen Projekte unter einen Hut bekommt. Hat festgestellt, dass das nicht so leicht ist. Und hat gesagt, jetzt fangen wir nochmal neu an mit PayDirect 2.0, wo wir alles zusammenführen. Als das nicht funktioniert hat, hat man gefunden, so jetzt nein, jetzt, das war wahrscheinlich auch ein Markenproblem, weil Giropay ist still und leise vor trotzdem vor sich hingewachsen und ist rüber auf Giropay Neue. Könnt ihr euch das noch erinnern? Das ist faszinierend. Dann hat man da 2, 3, 4 Jahre an Giropay Neue herumgestrickt, bis man dann entschieden hat, nein, das ist es jetzt auch nicht. Jetzt fahren wir das runter, wurde die Akzeptanz abgedreht und arbeitet jetzt am Projekt Nummer 11 oder 12, ich habe es vergessen. Und das ist jetzt eben das Vero-Projekt. Drum, ja, wir haben eine Tendenz, vor allem leider in Deutschland, ja, dass wir die Dinge konstant nach 3, 4, 5 Jahren wieder von neuem beginnen. Und das ist bei einem Netzwerkprodukt natürlich ein Desaster. Jedes Netzwerk dauert circa 10 Jahre. Swish ist 2012 gegründet, Vips 2014. Man kann sich auch Pix und UPI, man kann alle anschauen. Das sind zwischen 5 und 10 Jahre, bis Netzwerkeffekte entstehen. Und wenn man dann nach 5, 6 Jahren wieder abmontiert, dann ist natürlich wahnsinnig schwierig, ein Endkonsumentenprodukt hinzubekommen, das wirklich gut funktioniert.
Ja, so ein bisschen, die Hörer wissen ja, ich arbeite ja mittlerweile sehr gerne mit Claude Code und bastel was. Das Problem bei diesem Claude ist ja letztendlich, dass er voreilig schnell immer weiterbaut, man immer ein bisschen bremsen muss. Ist ein bisschen vergleichbar. Da hat man irgendwas, dann ist es okay und dann stellt man wieder alles ein, weil man nicht so 100% zufrieden ist und baut wieder von Scratch was Neues. Aber die Industrie, die Kunden, den Standort bringt es irgendwie nicht so voran.
Ja, und das ist genau das Problem. Ein Netzwerkprodukt lebt von diesem zweiseitigen Push. Ein Facebook zu bauen ist verhältnismäßig trivial, weil der eine Sender und der andere Sender sind auf der gleichen Plattform. Das kann man selber versuchen zu stemmen. Ein Payment-Produkt, die Sparkasse Böblingen und der Lidl, der vielleicht bei einer PayOne angeschlossen ist, das sind unglaublich verschiedene Akteure, die man rechtlich, technisch, kommerziell auf die Schiene bringen muss. Das kann man jetzt auch beim Stichwort digitaler Euro, versucht man jetzt ja wieder das nächste Netz neu zu bauen, also auf ganz höherem Niveau, sagen jetzt die EZB und die Kollegen aus dem Parlament, Kommission und Council, sagen ja, das funktioniert alles nicht, wir fangen jetzt von vorne an und bauen mit Gesetzeszwang verordnet jetzt nochmal ein Netz. Das heißt, das ist dann der nächste Reboot, den wir Europäer leben. Und da ist halt die Hoffnung, dass der Arm des Gesetzes zum Erfolg führt, indem man die Teilnehmer alle verpflichtet, das neue Ding zu nutzen. Wird spannend, habe ich in der Weltgeschichte noch nie gesehen, dass aus einer zentralen Instanz großartige Produkte entstehen von Unternehmern, vom Nick von Revolut und vom Christo von Wise und vom Sebastian von Klarna und von Paul und Eric von Bitpanda und von Elon Musk und von Zuckerberg und. Die ganze Liste aller, ohne Ausnahme, aller digitalen Produkte, die wirklich skalierbar Menschen glücklich machen, kommen von Unternehmen. Die kommen nicht von staatlicher Seite oder sogar aus Konsortien. Drum wird es eine schwierige Nummer, aber wir Europäer können ja live zuschauen, wenn wir das Modell für Europa definieren, dass wir die zentralen Stellen die Probleme lösen lassen, können wir zuschauen, wie das funktioniert im Verhältnis zu den asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und amerikanischen Kollegen, die sich alle eher für den Markt und für Unternehmertum entscheiden.
Welches Problem wollen die denn lösen? Also ich weiß, wir sitzen ja hier mal ein bisschen als Nerds und vielleicht auch in der Bubble. Und wenn ich so in meinen Freundes-, Bekannten- und auch Familienkreis gucke, ist so nach dem Motto, ich will ja bezahlen und ich will dir im Zweifel Geld schicken, weil du mir Geld geliehen hast oder weil du die Pizza bezahlt hast und wie auch immer. Da ist ja dann am Ende des Tages das, was im Hintergrund oder was genutzt wird, ist jetzt, ich nenne es jetzt erstmal egal, weil Bing, du hast dein Geld, 2 Tage später oder einen Tag später geht das Geld von meinem Konto runter. So.
Ja, richtige Frage, aber da merke ich leider auch, seit 2, 3 Jahren ist der Dialog nicht wirklich fair. Menschen, die ihr Geld verdienen in Brüssel und die politisch aktiv sind, also die eine politische Brille aufhaben, das ist ihr Job, so wurden sie entsandt von den Bürgern, um politisch etwas zu lösen. Diese Leute wollen das Problem lösen, dass du, Julian, wenn du das nächste Mal nach Italien in die Ferien fahrst, die Pizza in Rom europäisch bezahlst. Das ist im Kopf verankert. Dieses Problem wollen die Kollegen und Kolleginnen lösen. Wir haben sie dahin geschickt, also wir alle haben gewählt und diese Leute sitzen jetzt da, aber auch bei der EZB, die sind nicht gewählt, aber die haben einen Auftrag, die Fiat-Währung Europas, den Euro, europaweit auch digital anzubieten. Das sind die Missionen. Das kann man jetzt kritisieren oder nicht, aber ich finde es unfair, diesen Leuten zu sagen, was wollt ihr denn überhaupt lösen? Weil die werden antworten, das ist mein Job. Ich als Politiker möchte, dass Julian in Italien europäisch bezahlen kann, weil ich will nicht, dass Donald Trump uns abschalten kann. Das ist die Mission. Und die EZB, ich kenne die Kollegen gut, auch wirklich fachlich auch alles 1A und mit guten Intentionen, die sagen, ich habe die Fiat-Währung auf Papier, Papier geht zurück, ich will diese Fiat-Währung jetzt digital für Omnichannel europaweit. Das ist, was ich lösen will. Gut, jetzt kann die Privatwirtschaft sagen, zum 100. Mal, seit Jahren, hört auf mit dem, ihr löst nichts Relevantes. Und Frankfurt und Brüssel werden jahrelang zurücksagen, hört ihr jetzt auf, mir ständig reinzureden. Ich weiß, was ich lösen will und jetzt löse ich es mit der Hilfe des Gesetzes. Und so geht es leider seit 2 Jahren, dass meiner Ansicht nach die Leute so aneinander vorbeireden. Und die Katastrophe ist dann meiner Ansicht nach am Schluss für beide, dass beide Projekte scheitern werden. Weil die Brechstange des Gesetzes ist stark. Das heißt, die Privatwirtschaft wird sich jetzt bald mit dem digitalen Euro fachlich, technisch, rechtlich auseinandersetzen müssen, weil der Regulator und das Gesetz es so befiehlt. Also da gibt es keinen Weg dann raus. Wenn die Kollegen aus der Branche das eher blocken oder eher nicht zufrieden sind, weil das Geschäftsmodell nicht gut ist oder weil die Investitionen zu hoch sind, dann droht dieses Projekt auszuufern und vielleicht auch dann zu scheitern. Weil ohne die Teilnehmer kann man das nicht hochfahren. Und umgekehrt, wenn die Privatwirtschaft das, was Brüssel und Frankfurt lösen möchte, nicht löst. Wie gesagt, wir haben mit EMSA, mit Blue Code, wir haben in 2020 europäisch bezahlt. Aber wenn die Branche es nicht tut, dann ist auch schwer, dann sich vorwerfen zu lassen, dass Frankfurt und Brüssel sagen, time is up. Und das ist unsere größte Gefahr in Europa, dass wir erstens aneinander vorbeireden, jeder mit seinen validen Interessen, aber dann die Gefahr besteht, dass nichts von den Dingen wirklich Endkunden begeistert und dass wir nach 5 bis 10 Jahren auf den Scherbenhaufen schauen, Dutzende Milliarden sind verbraten und nichts wird wirklich vom Endkunden akzeptiert. Und das ist natürlich dann eine Katastrophe, weil wir Europäer haben ja so ziemlich jede Digitalisierung verloren. Musik, Video, Autonomous Driving, AI, ihr könnt es durchgehen, ist alles weg. Und wenn wir das natürlich jetzt im Payment auch noch so versemmeln, dann hat das für den Kontinent nichts Gutes. Und dann wird er in seiner Irrelevanz und in einer kollektiven Armut verschwinden. Ne?
Ich meine, ich glaube, die haben, wie du richtig sagst, schon die richtigen Intentionen. Und wenn ich mir mal schaue in anderen Bereichen, also denk mal an SEPA-Migration, die sehr kuriosen Kontonummer-Bankleitzahlen und lokalen Systemen wurden ja dann auch mit Schmerzen, aber es funktionierte, mit einer IBAN ersetzt. Oder wenn ich mir anschaue, Instant Payment ohne das gesetzliche Mandat hätten wir heute noch kein Instant Payment, weil die Banken sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben. Als dann das Mandat da war, wurde es gemacht und ist es im Grunde das New Normal. Und selbst wenn ich auch international schaue, PIX und UPI in Brasilien und Indien, das war ja auch staatliche Initiativen, die letztendlich eine neue Zahlungsinfrastruktur eingeführt haben, die dann auch sehr erfolgreich war. Also prinzipiell kann es doch gehen, wenn man möchte. Was glaubst du denn, ist ein Problem in Europa?
Also da sind zwei Kriterien entscheidend, die das meiner Ansicht nach beantworten. Das eine Kriterium ist, wen muss ich zu einer neuen Infrastruktur bewegen? Wenn der Regulator nur, unter Anführungszeichen, seine Banken, die er reguliert, dazu bewegen muss, schneller Gelder untereinander zu schicken, also nehmen wir jetzt mal die Instant-Payment-Geschichte, dann gibt es die Verordnungen, dann gibt es Meetings, dann gibt es Druck und Knebeln, bis die Banken in unter 10 Sekunden die Gelder untereinander verschieben. Das ist etwas meiner Ansicht nach völlig anderes, als wenn ich den Julian überzeugen muss, den digitalen Euro zu nutzen und den Blumenhandel in Paris überzeugen muss, ihn anzunehmen. Wir reden hier von einer Orders of Magnitude von 2500 regulierten Entitäten auf 450 Millionen Menschen und 34 Millionen Terminals und Co. Also wir reden plötzlich von einem End-to-End User Experience, die man versucht, aus der Zentrale zu steuern. Und das, meiner Ansicht nach, ist wahnsinnig schwer. Jetzt komme ich gerade zu PIX und UPI. Wenn die bestehenden Alternativen wirklich gut sind. Wenn ich in einem Land das baue, wo die bestehenden Alternativen nicht gut sind oder viel zu wenig verbreitet, dann kann ich natürlich schon mit der Brechstange das hinbekommen, weil alle Marktteilnehmer eigentlich gewinnen, weil jetzt anstatt nichts oder Cash passiert jetzt was digital, wo sich jeder irgendwie findet. Wenn du es in Europa machst, wo, wie Julian das vorher gesagt hat, wo das Zahlen eigentlich wirklich gut funktioniert, flächendeckend, digital, da wird es schwierig, aus der Zentrale zu sagen, so, ich befehle jetzt den besseren Weg, weil der Weg jetzt ist genial. Und deswegen bin ich so skeptisch. Wir in Europa haben schon tolle Infrastruktur bezüglich Payment-Produkten. Die kommen alle aus dem Ausland. Also wie bringen wir das jetzt hin, geniale Produkte zu bauen, die uns Europäer überzeugen? Und da bleibe ich dabei, aber das ist vielleicht auch, natürlich bin völlig biased, aber ich bleibe dabei, geniale Produkte für normale Menschen entstehen von genialen Unternehmern aus. So funktioniert das. Ja? Und da können wir Europäer, und das ist, glaube ich, das kulturelle Problem, können wir Europäer natürlich sagen, dass wir das nicht so mögen. Da kommt viel Neidgesellschaft, da kommt viel historische Gründe, warum wir das nicht mögen. Ein Amerikaner weiß ganz genau, warum weltweit die Menschen ein Elektroauto aufladen. Egal, ob es ein BYD aus China ist oder ein VW. Der Grund ist Elon Musk, nicht Tesla, ist Elon Musk. Und der Grund, warum wir alle heute dann Netflix schauen, ja, ist Reed Hastings. Und wenn wir dann jetzt auf LinkedIn posten, wie großartig der Podcast ist, dann ist es Reed Hoffman. Und wenn wir ihn auf Social Media machen, ist es Zuckerberg. Und wenn wir auf ChatGPT anfangen, ist es Sam Altman. Und wenn der Chinese zahlt, ist es Jack Ma. Es ist immer so. Wenn ein Europäer heute bankt, angeblich sind 40% aller Neukonteneröffnungen beim Nick, der Revolut. Da können wir jetzt 100-mal sagen, nein, it is. Jetzt hat er 85 Millionen Kunden. Keine Ahnung, wann wir es begreifen, dass das so funktioniert, wenn er 100 Millionen Kunden hat oder 120. Oder ab wann verstehen wir Europäer, dass die Leute mit Klarna und Wise und Revolut ihr Geschäft tun oder Trade Republic oder Bitpanda, weil das von genialen Unternehmern rausgekommen ist. Wenn wir das nicht merken und diese Leute mehr oder weniger vertreiben, also wenn du heute Unternehmer bist und ein geniales Produkt machen willst, dann darfst du niemals in Europa anfangen. Und wenn du es tust, brauchst du eine globale Vision und musst eigentlich den Steuersitz nach Dubai verlegen und den IPO in Amerika machen. Und das ist halt schon eine Riesenfrage. Wenn wir das so machen, dann wird in Europa eben der Wohlstand langsam, weil unsere Eltern und Großeltern haben Großartiges aufgebaut, großartige Unternehmer haben das aufgebaut. Wenn wir jetzt in diesem kollektiven Irrsinn und die Lösung suchen, dann wird die Antwort sein, dass unser Wohlstand über die Jahre kollektiv einfach abnimmt. Ich glaube, instinktiv merkt das eh jeder. Ich kenne niemanden, auch in Deutschland, der sagt, es ist gerade alles super nach Plan. Keinen einzigen Menschen treffe ich, der sagt, jetzt sind wir wirklich on the win. Aber wenn man uns sowohl die politische Klasse als auch wie hier die Produkte entstehen, versteht man auch warum. Die Bahn kommt nicht an, die Funkverbindungen laufen nicht, die Autos sind entweder jetzt nicht mal so, aber von Klimaklebern blockiert, der Flughafen kommt 20 Jahre zu spät. Also man merkt ja, da ist nicht mehr die DNA da, die vorher mal da war. Aber ich bin auch jetzt optimistisch, das geht schon. Also in Deutschland sind zum Beispiel großartig talentierte Unternehmer, KMUs, Hidden Champions, wenn man die einfach machen lässt, ohne das kollektive Bremsen, dann kann das schon funktionieren. Aber Stand jetzt ist nicht ideal. Sind ein bisschen abgeschweift in Geopolitik.
Bevor wir hier die Endzeitstimmung quasi einläuten, fand ich es jetzt nochmal schön, dass du am Ende auch nochmal ein bisschen positiv was genannt hast. Aber mir kam eben noch eine Idee und ich weiß, ich bin mal gespannt, habe ich es auch falsch im Kopf. Aber der politische Druck bzw. die Möglichkeiten haben euch ja zumindest jetzt auch geholfen, dass diese NFC-Schnittstelle von diesen Geräten hier geöffnet wurde. Das war jetzt mal ehrlicherweise mein absolut neutraler Grund, warum ich immer getippt habe oder das damit bezahlt habe. Das ist halt maximal convenient, ne? Also am Ende des Tages kein Portemonnaie mehr mit zu haben, sondern überall mit dem Ding bezahlen zu können, was bis vor kurzem ja nur begrenzt war auf gewisse Zahlungsmittel, ist jetzt geöffnet worden und kann halt eben auch, bringt halt die Convenience bis zum Terminal für jede Zahlungsmöglichkeit. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ohne den politischen Druck in Europa geklappt hätte.
Aber absolut. Also wenn man als Europäer zusammensteht und die Technologielieferanten versucht, in seine Richtung zu bewegen mit der Brechstange, das kann funktionieren. Aber man hat gesehen, es hat fast 8 oder 10 Jahre gedauert. Ja, das ist ja Marktvorsprung. Wenn du dir anschaust, wie die Asiaten das gelöst haben, die haben dann alle unisono auf die Codes gesetzt. Und wenn du heute in Asien schaust, das Alipay kontaktlos funktioniert auf die umgekehrte Richtung. In den QR-Codes sind die RFID, da ziehst du vom Händler und das funktioniert genial. Also kann man geniale Tab-Produkte und alles bauen ohne den NFC-Chip? Absolut. Aber wir Europäer, und jetzt bin ich wieder leider, aber wir sind halt so, wir sagen, es geht nicht und jetzt schicken wir Brüssel vor. 10 Jahre später wird die Schnittstelle geöffnet, aber ich kritisiere es nicht, ist jetzt toll. Jetzt können wir diese Schnittstelle nutzen, leider nicht Omnichannel, aber man kann sie nutzen, leider nicht auf den Wearables, aber man kann sie mal am iPhone nutzen. Und ich muss auch sagen, es funktioniert auch wirklich gut. Also ich mache Doppelklick und zahle mit Bluecode NFC europaweit, weltweit. Funktioniert echt toll, kann man nichts sagen. War sicher ein guter Move, ja.
Sag mal, jetzt sind wir hier im Sommer. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der auf unserer 17. Bundeslandinsel urlaubt oder irgendwo sonst im schönen Spanien. Wir können ja alle noch nicht mit Bizum bezahlen und wenn ich richtig verstanden habe, die Interoperability mit Vero ist auch noch nicht da. Kann ich jetzt einfach mal ein Bluecode-Wallet aufmachen und dann überall da heute bezahlen, wo Bizum funktioniert und ich fliege auch im Herbst nach Singapur? Kann ich das da genauso machen?
Also mit Bluecode kannst du in Spanien und Singapur bezahlen, leider nicht ins Bizum-Netz. Weil wie gesagt, Bizum zurzeit ist nur interoperabel auf der Peer-to-Peer-Schiene. Die Point-of-Sale-Schiene hat Europa noch nicht, also wie außer uns, hat niemand live gesetzt. Aber richtig, du kannst Bluecode-Guthaben aufladen und in Spanien tappen und in Singapur scannen. Das kannst du machen.
Okay, dann werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann gucken wir doch mal, wie der ein oder andere Hörer auch dieses Podcast nach dem Urlaub vielleicht mit positiven Payment-Erlebnissen zurückkommt. Julian, was meinst du?
Wir haben natürlich durch das Roaming, so wie das beim Roaming ist, ist das Netz manchmal super stark und manchmal eher spotty. Also Beispiel, in Indien tappen wir ins RuPay-Netz oder Brasilien ins Elo-Netz oder wie gesagt, Alipay Hongkong ist enorm stark. Ja, und. In Europa ist unser Netz verhältnismäßig am schwächsten. Spanien ist ganz gut, Frankreich ist gar nicht gut. Also wir hätten riesige Freude, die europäischen Kollegen an die Plattform anzuschließen. Also wir würden das auch gratis machen, das dauert nicht mehr lange, wir haben das schon so oft gemacht. Aber wenn man da eine Girocard, Cardmonkey, Bankkontakt, Bankaccept, wenn man die anschließt, genial. Ja, und dann nimmst du noch die APMs, das ist wirklich ein Traum, dann hätten wir europaweit in kürzester Zeit hätten wir ein Netz. Und wie gesagt, alles, was es dafür braucht, sind die bestehenden Schnittstellen. Nur an die ranzukommen in Europa ist schwieriger als an die Schnittstellen von China UnionPay, JCB, Discover und Co. Ja, leider.
Aber wir können es ja mal so machen. Ich habe es auch eben gemacht. Ihr habt eine Weltkarte auf eurer Homepage, wo man nachgucken kann, wo man überall zahlen kann. Mein Urlaubsland ist leider nicht mit dabei, aber vielleicht hat ja einer der Hörer auch Lust und Laune, das auszuprobieren. Ägypten, ehrlicherweise, haben wir uns dieses Jahr ausgesucht. Aber vielleicht hat ja einer der Hörer und Hörerinnen Lust, das auszuprobieren und uns gerne auch einfach mal in die Dreierrunde gerne einen Testbericht schicken. Würde mich einfach super freuen.
Vor allem Afrika, wenn ich da einhaken darf. Ja, ich habe ja 35 Leute in einem Büro in Lagos in Nigeria. Wir haben Bluecard Emerging Markets und dort sind wir ganz eng mit der Zentralbank, weil die haben ein QR-Code-System, das heißt NQR, auch staatlich mandatiert. Und da sind wir doch der einzig lizenzierte QR-Code-Anbieter. Und also in Afrika gehen die Dinge teilweise auch viel schneller als bei uns in Europa.
Die haben keine Legacy-Infrastruktur. Das hat immer einen riesen Vorteil.
Die haben viel, aber das ist der kulturelle Unterschied. In jedem Land der Welt fragt man den Lieferanten, wer sind sie, was mache ich, wenn sie verschwinden? Ich brauche Sicherheit für das, was sie tun. Können sie wirklich ihr Handwerk? Das muss ich ökonomisch rechnen. Aber wenn das alles gegeben ist, dann machen wir jetzt einen Win-Win. Das heißt, man muss diese relevanten Fragen natürlich lösen. Also in Nigeria war genau die Frage, Herr Pittner, wer sind Sie überhaupt? Was mache ich, wenn Sie das morgen nach China verkaufen? Und was mache ich, wenn Sie morgen abschalten? Und wenn man diese Bedenken kennt, die sehr validen Bedenken, haben wir jetzt einen Source Code Escrow. Wir droppen, wir deployen unsere Plattform einmal täglich. Wir haben Daily Deployments. Das droppen wir in die größte Rechtsanwaltskanzlei für Source Code Escrow. Und ein Trigger Event ist, wenn wir Europäer ein Embargo Fintech gegen Nigeria machen, dann release ich den Source Code für einen Naira. Das unternehmerische Risiko nehme ich jetzt einfach mal und let's go. Und damit waren einige dieser Unsicherheiten, die ich gut nachvollziehen kann. Warum soll man jetzt hier Bluecode vertrauen? Man ist ja verrückt. Ich würde es ja auch nicht tun. Aber wenn man das bespricht und schaut, gibt es eine Lösung, wo beide gewinnen und wo im Notfall nichts Gravierendes passieren kann, dann macht man im Rest der Welt Deals, Win-Win-Deals, ist das so üblich auf dem Planeten Erde, und dann geht auch was weiter. Da haben wir in Europa leider wirklich ein Defizit, und das ist das größte Defizit, das ich sehe, und das ist eher kulturell als technisch, rechtlich oder kommerziell.
Es fällt mir schwer, dir da zu widersprechen, aber du hast da ein paar Punkte, da ist was Wahres dran, die uns teilweise natürlich auch sehr blockieren in unserem Handeln in Europa. Chris, vielen, vielen Dank fürs ganze Update und die weiteren Punkte, die vielleicht dem einen oder anderen auch so nicht klar waren. Also wie gesagt, mir ging es beim EHI-Kongress auch so, als ich diesen sehr busy Slide mit den 100.000 kleinen Piktogrammen gesehen habe, die alle irgendwie vor sich hinwuselten und eine NFC-Zahlung bei den großen Händlern machten, stand mir erstmal der Mund auf und ich muss erstmal nachdenken, was bedeutet das denn eigentlich? Und ich glaube, das ging den einen oder anderen Vertreter dieser Firmen, bei denen du da bezahlt hast, genauso. Insofern sehr spannend, die weiteren Informationen zu bekommen. Mal gucken, wie das jetzt natürlich in der Urlaubssaison ist, wo irgendwie die Europäer durch die halbe Welt reisen. Und da in irgendeiner Weise bezahlen müssen, sei es mit den bestehenden Zahlmethoden oder vielleicht auch mit innovativen. Immer spannend, dein sehr, und ich mag das sehr, unternehmerisches Mindset hier mitzubekommen, weil du lässt dich nicht unterkriegen, du versuchst dann einfach die nächste Möglichkeit. Und wenn es nicht europäisch ist, ist es global. Also insofern erstmal Gratulation dazu und bin gespannt, wie es weitergeht. Julian, hast du noch irgendwie einen Punkt, den du mit auf den Weg geben willst?
Ich freue mich, dich das nächste Mal wieder zu treffen und bin gespannt, welche Länder ihr dann das nächste Mal mit dabei habt. Und danke für das Update und danke auch, dass du die Fahne weiterhin hochhältst. Macht Spaß. Hat auch Spaß gemacht mit euch, auch wenn ihr super viele Abkürzungen genutzt habe, die ich zwischendrin mal googeln musste oder mir auch aufgeschrieben habe, aber ich habe gelernt.
Ja, und auch gleichzeitig Dank an euch zurück, weil diese Geschichte, die wir da fahren, die funktioniert nur in Partnerschaft. Man kann kein Scheme bauen ohne Scheme-Partner. Und darum ist das Angebot seit 10 Jahren an Europa und an alle, die zuhören, exakt das Gleiche. Wenn wir was Geniales bauen wollen, let's do it together. Und es gibt vielleicht Blocker oder Dinge, die nicht passen, nur aussprechen. Es ist alles von den Dingen lösbar. Und die Idee und die Vision, dass wir in Europa eine großartige Zukunft haben, die liegt mir sehr am Herzen. Ich habe 3 Kinder in Europa. Ich bin geboren in diesem Kontinent. Ich hätte nichts lieber, als wenn wir langsam aber sicher auf die Gewinnerspur kommen. Alle zusammen. Und das geht auch. Es gibt genug schlaue und genug geniale Leute hier. Und das Geld ist auch vorhanden. An dem liegt es nicht. Das heißt, Angebot und Call to Action bei mir immer der gleiche nach jedem Podcast. Wenn irgendeine Bank da mitmachen will, aber gleichzeitig mit den anderen Systemen, da kann man trotzdem Vero, Bizum, kann man alles machen. Und wenn wir es zusammen machen, vielleicht geht es dann weiter. Und auch wenn wir nur die internationale Komponente beisteuern, soll sein, dann funktionieren die europäischen Lösungen wenigstens weltweit am nächsten Tag. Das ist ja auch was wert. Und wenn wir da helfen können, always open doors. Und deswegen danke für den Podcast, weil wenn man es nicht erzählen kann, dann hört es niemand. Also freue mich auch wieder aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Chris. Ja, und wir sehen uns garantiert bei irgendeinem der nächsten Events mal wieder und freuen uns auf die Updates. Danke dir.
Danke, ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.